Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Werner Sobeck, einer der wichtigsten Bauingenieure der Gegenwart. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie arbeiten mit Norman Foster, mit Helmut Jahn zusammen. Ob das Kunstmuseum in Stuttgart oder die Stahlkonstruktion des Flughafens in Bangkok oder zuletzt auch der Aufzugstestturm in Rottweil. Ihre Werke stehen für Leichtbau und Transparenz. Können Sie das vielleicht am Hand dieses Rottweiler Aufzugtestturms mal beschreiben?
Ein schwieriges Wort, nicht wahr? Nun, es geht mir, wenn ich die übergeordneten Überschriften vielleicht erwähnen darf. Am Anfang meiner Laufbahn war es so, wenn man leicht baut, denken Sie an Formel-1-Rennwagen, Flugzeuge, Rennjachten und ähnliches, dann ist es die höchste Kunst in unserer Disziplin. Wenn man nichts mehr wegnehmen darf von einer Konstruktion, dann muss man sein Metier perfekt beherrschen. Das habe ich als erstes angestrebt.
Das heißt, es wird filigraner?
Es wird filigran. Man arbeitet mit einem Minimum an Baustoff. In den früheren Zeiten, sagen wir mal bis in das Jahr 2000 ungefähr, hat man das gemacht als eine akademische Etüde. Es war das Schwierigste, was man tun konnte. Es war im Endergebnis auch das Schönste. Wenn wir jetzt andere Zusammenhänge betrachten, wie beispielsweise die Bevölkerungsexplosion, das zur Neige gehen von bestimmten Rohstoffen, die wir im Bauwesen benötigen, oder die mit der Gewinnung und Verarbeitung dieser Rohstoffe bedingten Energieverbräuche und die damit induzierten Emissionen, dann haben wir auf einmal eine veränderte Themenstellung. Wir betreiben heute Leichtbau hauptsächlich als eine Notwendigkeit, eine absolute Notwendigkeit, ein Leben für die Gesellschaft morgen überhaupt noch krisenfrei möglich zu machen.
Ich merke schon, Sie holen da ganz weit aus. Aber wenn ich Sie jetzt noch mal zurückhole zu diesem Turm und einfach den auch zu beschreiben. Also mich hat er erinnert, wenn ich den angucke, bei einer Bohrmaschine, der Schrauber.
Der Spitzname ist der Bohrer.
Ja, und so wirkt er ja eben auch. Ja. Was macht ihn so besonders? Vielleicht auch mal angefangen von der Außenhaut.
Ja, ich fange trotzdem nochmal von innen an. Zum letzten Mal folge ich Ihnen nicht ganz. Er ist ein Turm, in dem man Aufzüge testet, die mit einem revolutionären Prinzip arbeiten, nämlich die fahren auf Magnetschienen, das heißt berührungslos und ohne Seile und ohne Gegengewicht. Ein regulärer Aufzug in einem 200 Meter Hochhaus bewegt ungefähr 30 bis 40 Tonnen, um eine Person zu bewegen. Ein magnetschienengeführter Aufzug, der bewegt vielleicht noch 1000 Kilo. Also eine dramatische Energieersparnis. Um diese Aufzüge zu testen, sie zu beschleunigen, die ja bis zu 60, 70 Stundenkilometer schnell werden können und abzubremsen, braucht man eine Röhre von ungefähr 280 Meter Höhe. Also haben wir die gebaut, 245 Meter über der Erde und 35 unter der Erde. Rein funktional ist es eine einfache Betonröhre, zylindrisch, grau. Was natürlich nicht sonderlich gut in diese Landschaft passt. Also habe ich weiteres überlegt und habe gesagt, wir müssen diese Röhre mit einer ganz anderen Funktionalität und Effektivität umgeben und habe dieses Kleid, dieses Negligé für diesen Turm entworfen, das mit Absicht Art 1 eine schattierende Wirkung auf den Beton hat, weil dann die durch die Sonneneinstrahlung induzierten Erwärmungen der Turmoberfläche, die ja immer einseitig sind, gerade da, wo die Sonne steht, reduziert werden und man dadurch erhebliche Mengen an Bewehrung spart, also an Stahl. Und das Zweite ist, durch diese irreguläre Oberfläche der Textilie erzeugen wir bei Windanströmung eine sehr irreguläre Windwirbelablösung und können damit die Windbelastung auf den Turm um ungefähr ein Drittel reduzieren, was eine weitere signifikante Materialeinsparung bedeutet.
Da steckt eben Leichtbau und Transparenz drin. Jetzt hören wir mal, was der Rottweiler Oberbürgermeister Ralf Broos sagte bei uns im Thema heute zur Eröffnung des Turms.
Der Turm ist ein neues Wahrzeichen unserer Stadt. Wir sind nicht mehr nur die älteste Stadt von Baden-Württemberg, sondern wir haben mit dem Testturm von ThyssenKrupp ein neues Wahrzeichen bekommen und positionieren uns für die Zukunft, auch als Wirtschaftsstandort. Und wir haben mit dem Turm die höchste Aussichtsplattform Deutschlands mit einem herrlichen Blick bis in die Schweizer Alpen.
Also da hört man den Stolz ganz deutlich heraus, aber es gab natürlich auch Kritiker. In der ältesten Stadt Deutschlands würde jetzt die Stadt ihrer Würde beraubt. Haben Sie da alle Kritiker im Nachhinein überzeugen können?
Nee, es gibt immer, das weiß man als Wissenschaftler, so einen Prozentsatz von 10 bis 15 Leuten, die man im Amerikanischen als dissatisfied bezeichnet. Die haben immer etwas zu nörgeln. Ich möchte ganz explizit betonen, dass der Bau dieses Aufzugstestturms von einer langen Phase begleitet wurde, voreilenden Phase der Information der Bevölkerung und der politischen Interaktion sowohl mit den Akteuren ThyssenKrupp, den Planern und der Bevölkerung. Also ich selbst habe mehrmals dort in Bürgerversammlungen gesprochen, habe die Dinge erklärt, habe im Gemeinderat gesprochen etc. Und es ist alles sehr interessiert, teilweise positiv kritisch, das heißt also nicht herummaulend, sondern einfach kritisch fragend im Sinne eines Ringens um ein Verstehen, kommentiert und begleitet worden. Und die Bevölkerung in Rottweil, wenn immer ich jemanden dort treffe, die bedanken sich für den Turm.
Inwiefern lässt sich das denn auch auf die Zukunft des Bauens übertragen? Wenn wir sagen, die Städte werden immer dichter, es wird immer höher gebaut,
ja,
hat es damit letztendlich eben auch zu tun?
Nun, es ist so. Auf der einen Seite haben wir insbesondere in unseren kulturellen Regionen den intensiven Wunsch der Bevölkerung zu partizipieren an den Fragen, wie gestalten wir unsere gebaute Welt, unser urbanes Umfeld von morgen. Das ist auch völlig richtig. Nach meinem Dafürhalten ist aber nicht Genüge getan, dass man dann eine Bevölkerungsumfrage macht nach dem Motto, was wollt ihr? So wie letztes Jahr in Stuttgart geschehen. Das kostet dann eine 500.000 und ist mittlerweile in irgendeiner Schublade verschwunden. Weil ein ganz normaler Bürger kann ja gar nicht wissen, was morgen möglich sein könnte, ohne dass man eine umfassende Informationskampagne darüber startet. Was sind die Probleme von heute, was sind die Probleme von morgen und was wären die Lösungsmöglichkeiten? Erst dann kann er ja sagen, ich wünsche mir dies oder jenes.
Aber die Bürger können natürlich sagen, es gibt immer weniger Wohnraum und die Umsätze sind dennoch höher. Das heißt, es wird umso schwieriger, auch ein Haus zu bauen. Gerade heute berichtet die Stuttgarter Zeitung darüber, dass ein Einfamilienhaus im Schnitt 830.000 Euro kostet.
Ja.
Das ist ja gar nicht mehr zu finanzieren. Also Nein. Die Zukunft des Wohnens sieht für Sie wie aus?
Da müssen wir von unterschiedlichen Regionen sprechen. Sprechen wir von einer Region,
das heißt,
wie
Sie
beispielsweise.
Gehen aufs Land.
Nein, schauen Sie, es ist anders, wenn wir von der Zukunft sprechen, wenn Sie in Russland bauen, in Arabien bauen oder wenn Sie im Großraum Stuttgart bauen. Hier im Großraum Stuttgart mit einer extremen Zersiedelung und einer sehr hohen Bevölkerungsdichte bereits, ist es nach meinem Dafürhalten sehr sinnvoll, in einer mäßig dichten Konfiguration von 4, 5, 6 Geschossen, aber bitte jetzt nicht in der üblichen Block- und Würfelbauweise, sondern eher in einer clusterartigen räumlichen Verschränkung, wo man also nicht ein Haus hat, einen Garten davor, eine Straße, einen Garten und wieder ein Haus. Das, also dieses
das klassische Modell.
Diesen städtebaulichen Ansatz müssen wir überwinden, dass wir in diesen Technologien bauen. Wir werden mit großem Grad an Vorfabrizierung bauen, weil das die Baupreise dramatisch senkt. Aber das Kernproblem der ganzen Sache ist die Bereitstellung von Grundstücken. Da bringt die Gegend hier nichts.
Da gab es nur 40.000 Quadratmeter im vergangenen Jahr. Das ist nicht viel.
Ja, das ist aber eine Frage des politischen Willens, nichts anderem. Und da werden natürlich die Preise hochgehalten. Das muss man ja auch sehen, durch diese künstliche Verknappung.
Heißt es geht aber für Sie weiter in die Höhe, wenn wir jetzt auch eben gerade über diese Aufzugstesttürme sprechen?
Ich habe ja mal in Stuttgart vorgeschlagen, ein 200 Meter Hochhaus auf dem Parksattel zu bauen. Das wurde erst bejubelt und dann wurde es verworfen. Ich glaube, dass es in Stuttgart nicht durchsetzbar ist. In Stuttgart wird man wahrscheinlich nie höher als 6 bis 8 Geschosse kommen. Aber die Bundesrepublik Deutschland sind 80 Millionen Menschen. Wenn Sie ein Klassenfoto der Bevölkerung dieser Welt machen mit 100 Schülern, dann ist die Bundesrepublik einer davon. Die großen Mengen an Menschen leben woanders. Und dort ist dieser bauliche Nachholbedarf vorhanden und der in Zukunft entstehende Bedarf auf Basis der Bevölkerungsexplosion. Auch dort müssen wir Lösungen entwickeln, weil diese Menschen schauen zu uns und sagen, ja, ihr in Deutschland, ihr habt doch diese tollen Architektur- und Ingenieurhochschulen, könnt ihr uns keine Tipps geben? Und dort ist der Trend zum Hochbauen ungebrochen.
Radikalstes Gebäude der Neuzeit hat unser Leutegast Werner Sobeck mal sein Wohnhaus bezeichnet. Sie wohnen in einem komplett durchsichtigen Haus namens R128, steht in der Römerstraße 128, ein 12 Meter hoher Turm aus Glas. Was macht den so radikal?
Nun, dass er transparent ist und dass es nur ein Zimmer ist. Und um Gerüchten vorzubeugen, um die Toilette herum sind auch Wände. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein viergeschossiges Einraumhaus, wo Sie sich diagonal kreuz und quer durch das Haus auch unterhalten können. Es ist das erste vollkommen recycelbare Haus der Neuzeit, jenseits der Lehmhütte. Es ist ein Haus, das im Jahresverlauf keine Energie benötigt. Es hat keinen Schornstein, es emittiert keine Abgase. Es ist im Grunde genommen ein ökologisches Vorzeigeprojekt par excellence. Ich habe es gebaut im Jahr 2000, um für mich die Grenzen dessen auszuloten, was möglich ist und wo wir hin sollten.
Und seitdem bauen Sie pro Jahr ein Aktivhaus. Aber Ist so eine Idee tatsächlich auch umsetzbar? Könnte die Welt so bauen? Denn das sind ja oft dann so architektonische Vorzeigemodelle, aber in der Masse setzt es sich nicht um.
Nun, es soll ja nicht jeder vollkommen transparent bauen, sondern es war der eine Grenzwert, den ich ausloten wollte. Ich wollte wissen, wie ist es, wenn man ein Nestbewohner ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen, die eher Höhlenbewohner sind.
Nein, tja, Sie müssen keine Angst vor Blicken von außen haben.
Nein, das ist ein Lebensglück, dass man sein Grundstück gefunden hat. Man könnte aber auch sagen, wenn man so eine Art von Haus vielleicht nicht 100% verglast, sondern nur 50% in eine höhere urbane Dichte stellt, dann hat man eben intensivere Blickbeziehungen von innen nach außen. Das ist ja auch nicht immer negativ. Das heißt, man hat unter Umständen eine viel intensivere soziale Interaktion. Darüber sollten wir schon nachdenken. Wenn ich kleine Fenster habe, mit hohen, dicken Wärmedämpferbund-Einrahmungen und dahinter noch die Vorhänge und was weiß ich, dann habe ich keine soziale Interaktion. Mit dem Ergebnis, wir wissen es von Großbritannien, ein hoher Prozentsatz von Vereinsamung etc. etc.
Na, dann kann man aber auch gleich wieder an den Nachbarschaftsstreit denken und da schottet man sich dann ja oft wieder tatsächlich gerne ab.
Ja, die Leute sollen sich mit der Zukunft beschäftigen und nicht mit dem Nachbar. Unsere Gesellschaft muss sich da ganz grundlegend verändern und sie wird es in 10 bis 15 Jahren, wird sie gar keine andere Wahl mehr haben, sich zu verändern, weil sie dazu gezwungen werden wird. Diese goldenen Zeiten, in denen wir die letzten Jahrzehnte gelebt haben, die werden bald vorbei sein. Da muss man kein Pessimist sein, sondern nur Wissenschaftler.
Ja, inwiefern ändert sich das dann bei der Zukunft des Wohnens? Wo müssen wir alle vielleicht auch gemeinschaftlich umdenken?
Nun schauen Sie, ein Thema beispielsweise ist die dramatische Überalterung der Gesellschaft, die jetzt so langsam beginnt. Ich mache Ihnen das vielleicht am folgenden Beispiel klar. Wir sind heute ungefähr 83 Millionen Menschen in Deutschland. Im Jahr 2050 werden es ungefähr 73 Millionen sein. Das heißt, die Bevölkerung schrumpft irgendwas um 8 bis 10%. Aber da kann man sagen, das ist nicht viel. Aber die Verschiebung der Altersstruktur innerhalb dieser 70 Millionen ist dramatisch. Das heißt, wir werden eine riesige Menge von Senioren haben, die geeignete Wohnungen haben müssen, die wir heute nicht haben. Das heißt, bei dem gesamten Wohnungsmangel, über den wir heute schon klagen, werden wir in den kommenden Jahren einen Mangel an seniorengerechten Wohnungen haben.
Aber haben wir dadurch nicht gleich auch ein Überangebot des Wohnraums, den man dann dahingehend so schaffen kann, dass er eben auch für die Rentnerinnen und Rentner passt?
Ja, das haben wir, weil heute hat ein bundesdeutscher Bürger 46 Quadratmeter Wohnraum, den er nutzt und mit Sicherheit auch nicht benötigt. Das ist ein reines Luxus. Aber man muss sich das ja so vorstellen, wenn wir beispielsweise eine Witwe haben irgendwo auf dem Land, der Mann ist verstorben, sie lebt in dem Einfamilienhaus, dann ist die Frage zu stellen, wie teilen wir das Einfamilienhaus so auf, dass da noch drei andere wohnen können und wollen die da überhaupt wohnen oder wollen die nicht vielleicht in die Stadt ziehen und die Ruinen bleiben auf dem Land stehen. Ein Effekt, den wir ja heute schon beobachten.
Und solche Wohnraumprojekte gibt es ja auch schon, die werden ja auch bereits angestoßen.
Die werden angestoßen, aber der Bedarf, die schiere Größe ist so enorm, dass es eigentlich der Politik wie der Gesamtgesellschaft gar nicht bewusst ist. Wir können es auch umgedreht formulieren. Heute ernähren 3,3 Arbeitnehmer einen Rentner im Rahmen des Generationenvertrages. Im Jahr 2040 sind das 1,9 Arbeitnehmer. Ein Rentner. Wie soll das funktionieren?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Glasbauten und Leichtbauentwürfe sind die Markenzeichen von Werner Sobeck. Wir wollten über ein Projekt sprechen, in dem Sie beteiligt sind in der Schweiz als einziger deutscher Wissenschaftler und Forscher. Was ist das für ein Projekt?
Das ist das größte Bauforschungsprogramm in der Geschichte der Schweiz. Über 100 Millionen Schweizer Franken werden investiert, um die Frage zu klären oder zu klären versuchen, wie können und wie sollten wir morgen bauen. Da gibt es dann in Dübendorf, dort ist die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt, eine große Forschungsanstalt in Kooperation mit der Eidgenössischen Hochschule in Zürich, eine Art mehrgeschossige Plattform. Man kann sich das vorstellen wie ein Baumkuchen mit Hohlräumen dazwischen. Und in diese Hohlräume, in diese Etagen werden unterschiedliche Häuser eingebaut und eingeschoben. Und eines davon durfte ich planen. Mit meinem Kollegen Dirk Hebel.
Ja. Was ist da genau Ihre Zielsetzung? Da hat wahrscheinlich jedes Projekt eine eigene Zielsetzung.
Genau. Und der Bauherr, der Forschungsgeldgeber, ist an mich herangetragen und hat gesagt, Sie haben so vorbildliche Arbeiten im Bereich des materialsparenden und des recyclinggerechten Bauens. Könnten Sie sich vorstellen, diese Gedanken noch radikaler weiterzutreiben? Und ich habe dann gesagt, wir könnten versuchen, Gebäude zu errichten, die zu einem großen Bestandteil aus Rezyklaten selbst bestehen.
Das heißt?
Rezyklate sind wiederverwendete oder wiederverwertete Komponenten. Also beispielsweise sind die Türklinken in diesem ziemlich schicken Haus aus einer abgerissenen Bank in Brüssel.
Also klassisches Recycling.
Übernehmen, ja, ja, übernommen. Dann die Wärmedämmung besteht aus zerrissenen alten Kleiderstoffen. Die werden zerrissen, zerflockt, zerfasert, bilden eine wunderbare Wärmedämmung. Dann haben wir Wände aus Lehm. Und die Unterkonstruktion für diese Lehmwände ist Altholz, Bauholz, geschreddert in ganz kleine Brösel, ähnlich Sägemehl, ein bisschen größer. Und die werden dann mit Pilzmyzelen durchzogen. Das heißt, man züchtet Pilze, die dieses Sägemehl binden. Dann unterbricht man die Nahrungsversorgung dieser Pilze, dann erstarren die Myzele. Und dann schneidet man das Ganze in Platten und verwendet es als Unterkonstruktion, Wärmedämmung für einen Lehmputz.
Das klingt sehr experimentierfreudig. Ja. Ihnen ist es ganz besonders wichtig, eben auch mit wenig Material und ressourcenschonend zu arbeiten. Ja. Warum ist das so wichtig?
Weil wir, und dazu müssen wir die Gesamtweltbevölkerung und deren Entwicklung anschauen, vor einem essentiellen Materialproblem stehen, ein Massenstromproblem und ein Verfügbarkeitsproblem, das den meisten Menschen nicht klar ist. Wir müssen eines sehen. Nehmen wir den Status quo heute und sagen, es wird ab sofort niemand mehr geboren. Nur eine wissenschaftliche Überlegung. Aber jeder soll gleich viel haben. Der Durchschnittsmensch dieser Welt besitzt ungefähr 115 Tonnen Baustoffe, jeweils zusammengesetzt aus Infrastruktur, Straßen, Flughäfen, Kläranlagen und Hochbau. Der durchschnittliche Deutsche 490 Tonnen. Der durchschnittliche Bewohner eines Industrielandes 330. Wenn wir jetzt sagen, jeder Mensch auf dieser Welt soll gar keinen bundesdeutschen Standard, sondern nur den Standard der Industrieländer haben, USA und so weiter, dann müssten wir jetzt sofort die gesamte gebaute Welt noch zweimal dazu bauen. Das heißt, wir müssten noch zweimal eine Transsibirische, einen Suezkanal, Rom, Washington und so dazu bauen, nur um einen Status zu erlangen, der da lautet, jetzt haben alle gleich viel. Jetzt könnte man natürlich sagen,
Gerechtigkeit gibt es sowieso nicht, könnte man auch sagen.
Gerechtigkeit gibt es nicht, wollen wir nicht. Gut, dann müssen wir uns aber klar machen, dass wir damit auch an unseren christlichen, ethischen Fundamenten rütteln und sagen, es ist in Ordnung, wenn ich viel habe und du wenig. Das ist der Status. Jetzt kommt aber die Bevölkerungszunahme von netto 2,6 Menschen pro Sekunde. Da lässt sich auch nicht viel dran machen, weil das hat einen populationsdynamischen Effekt, den viele auch nicht sehen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt diesen 2,6 Kindern Zuwachs pro Sekunde eines bundesdeutschen Baustandard geben mit 490 Tonnen, dann müssen Sie pro Jahr 60 Milliarden Tonnen Baustoffe aus der Erde gewinnen, zu Halbzeugen verarbeiten und auf der Baustelle einbauen. Das kann sich niemand vorstellen, was 60 Milliarden sind. Deshalb habe ich ein ganz einfach memorierbares Beispiel gemacht. Wenn man eine Wand betoniert, 30 Zentimeter dick, einmal rund um den Äquator, also 40.000 Kilometer lang, wie dick ist die Wand, die wir jährlich betonieren werden? Und die Antwort ist 2.000 Meter.
Werner Sobeck ist zu Gast, Initiator der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich muss eine Sache noch aus Ihnen rausprockeln, denn Sie schreiben immer mal wieder was mit heute Vormittag auf den Zettel hier. Was war das zuletzt?
Also ich gebe es dazu, vorhin wollte ich nicht sagen. Sie haben vorhin so eine charmante Äußerung gemacht, dass Sie nicht als Berufsjugendliche in die Geschichte des Rundfunks eingehen wollten. Und den Begriff habe ich noch nie gehört, dann habe ich ihn mir notiert.
Okay, ja, manchmal fallen dann auch andere Begriffe. Und ja, was steht da noch?
Auf, damit ich heute Nachmittag gleich, wenn ich am Schreibtisch sitze, überlege, wie man das in die Forschung mit einbringen kann.
Das sagt was über Ihren Forschergeist aus. Und Sie sind ja auch heute Nachmittag noch an der Uni in Stuttgart. Ja. Kommen wir gleich vielleicht auch noch zu. Ich möchte nur gerne gerade das aufgreifen, was uns ein Hörer geschrieben hat, nämlich Marc-André Siegler aus Freiburg. Wir hatten ja über die Betonmauer gesprochen, die man um die Welt errichten müsste, wenn man jeden Bürger einen bundesdeutschen Standard errichten würde. Ja. Die wäre 2000 Meter hoch. Eine unvorstellbare Zahl erstmal. Und er wendet dann ein und sagt, naja, zur Herstellung dieses Betons sind gar nicht genügend Ressourcen da. Der Sand wäre dann nämlich gar nicht ausreichend. Ist es korrekt?
Zunächst mal ja. Wir müssen vielleicht auch so sehen, wenn wir jedem dieser Neugeborenen nur einen heutigen Weltdurchschnittsbürgerstandard geben würden, dann wäre die Wand immer noch 500 Meter hoch. Wir haben also ein Massenstrom- und ein Ressourcenproblem. Bei der Herstellung von Beton müssen wir Folgendes wissen. Erhebliche Teile des Betons bestehen aus Sand. Die Menschheit entnimmt der Natur heute doppelt so viel Sand und Kies, wie alle Gletscher und Flüsse der Welt zusammen produzieren. Das hört sich mal schlimm an. Jetzt kann man natürlich sagen, nun ja, diese Flüsse und Gletscher haben ja schon ein paar Millionen Jahre Sand produziert. In Deutschland merken wir das beispielsweise gar nicht. Wir sind mit Sand gesegnet, wenn auch Sande und Kiese typischerweise in, sagen wir mal, sehr sensiblen Naturschutzgebieten abgelagert werden. spüren wir auch eine Kiesknappheit in Deutschland. In anderen Ländern der Welt, wie beispielsweise, man höre und staune, in den arabischen Ländern, aber auch den meisten Teilen Afrikas, ist Sand ein knappes Gut.
Denkt man gar nicht. Gleich die Wüsten vor sich.
Genau, aber aus Wüstensand kann man keinen Beton machen, weil durch die Windverwehungen werden diese Körnchen rundgerollt. Und wenn man lauter runde Kügelchen nimmt, um Beton herzustellen, dann hat er eine sehr, sehr niedrige Festigkeit. Man braucht, um Beton herzustellen, einen nicht kugeligen Sand.
Und da sind wir beim Grundproblem. Wie sehen dann Lösungsansätze aus? Wie können wir in Zukunft nachhaltig bauen?
Ja, schauen Sie, ich komme nochmal auf den Sand zurück. Es gibt heute, man sagt auch eine Sandmafia, eine Vielzahl von Saugschiffen, die typischerweise illegal in den Riffen von den Malediven, an den Küsten von Marokko Sand absaugen. Und dann wird dieser Sand einmal rund um die Welt gefahren, nach China, nach Singapur, in die Arabischen Emirate etc., um dort Beton herzustellen. Die Zerstörung der maritimen Lebensverhältnisse geht damit einher, weil man saugt ja nicht nur den Sand ab, sondern gleich alle Pflanzen und Fischlein und Krebslein mit dazu. Wir müssen also, und da gibt es keinen anderen Weg, feststellen und festhalten, wir müssen mit dramatisch weniger Material bauen. Und wir müssen das Material, das wir verbauen, so einbauen, dass wir es später rezyklieren und in einem vielfachen Zyklus nach dem Motto, ich war eine Dose, wiederverwenden können.
Es klingt ja nach einem, wenn ich das bei, was Sie gerade sagen, nochmal aufgreifen darf, es klingt ja nach einem richtigen Krieg der Rohstoffe, der da auch auf uns zukommt.
Ja.
Ist das im Bewusstsein, auch im politischen Bewusstsein vorhanden?
Ich glaube nur bedingt. Es ist vielleicht vorhanden, wenn Sie an die seltenen Erden denken, an die Frage der Batteriefertigung etc.
Wenn man an Kupfer denkt.
Wenn man an Kupfer denkt, das Problem ist viel weiter gerät. Schauen Sie, wir wollen auf Elektromobilität umsteigen und müssen wissen, wenn der Kupferverbrauch so bleibt, wie er ist, dann ist in 15 Jahren kein Kupfer mehr verfügbar. Mit sinnvollen, bezahlbaren Methoden. Wenn wir natürlich in große Tiefen, vielleicht auch mit kritischen Technologien gehen würden, dann würden wir da noch Kupfer finden. Aber das ist ja immer noch eine Preismaterialfrage, die sich der Einzelne am Ende gar nicht mehr leisten kann. Dasselbe gilt für Zinn und Zink. Selbst nach den Veröffentlichungen des Bundeswirtschaftsministeriums gehen diese Materialien in ungefähr 10 Jahren zur Neige.
Werner Sobeck, Sie sind in Aalen geboren, haben als Architekt und Bauingenieur weltweit Büros und wir wollten über Lösungsansätze sprechen. Sie sind zum Beispiel gerade in diesem Projekt in der Schweiz, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Können Sie uns mehr Beispiele nennen? Wie sieht das Wohnen, das Bauen der Zukunft aus?
Nun, es muss atemberaubend schön sein, weil sonst lieben die Menschen ihre Gebäude nicht und wenn sie sie nicht lieben, dann pflegen sie sie nicht und dann verkommen die Häuser und dann tun wir genau das, was wir eigentlich nicht tun wollen. Aber neben diesem atemberaubend schön und selbstverständlich den Menschen einhüllen wie eine zweite oder dritte Heimat, müssen diese Häuser, und das sind es leider nur technische Gesichtspunkte, mit wenig Material zurechtkommen, sie müssen recycelbar sein und sie dürfen, jetzt aufgepasst, keine fossilbasierte Energie verbrauchen. Ich rede nicht von Energieeffizienz.
Sondern heißt dann übersetzt?
Schauen Sie, wir Bürger bekommen die ganze Zeit erzählt, wir müssten energetisch effizient sein. Wir sollen Energie sparen. Wir sollen beispielsweise in der energetischen Sanierung des Wohnungsbestandes der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2050 80% weniger Energie verbrauchen.
Energiesparverordnung gibt es.
Energieeinsparverordnung, ne? Am Ende verbrauchen wir immer noch 20% Energie. Und wenn das eine fossilbasierte Energie ist, dann ist es immer noch ein kräftiger Beitrag zum Global Warming. Und ich sage, warum schreiben wir mit den Energieeinsparverordnungen eigentlich Maßnahmen vor? Wir sagen den Menschen da draußen, ihr müsst eine Wärmedämmung im Keller, im Dach, in der Wand, im Fenster so haben, die diese Werte einhält. Das Haus muss so und so luftdicht sein. Und wenn ihr das alles einhaltet, dann bekommt ihr eine Baugenehmigung. Maßnahmen vorzuschreiben, war schon immer der falsche Weg. Das ist eine Verwirrung der Menschen. Wir sollten ein Ziel vorschreiben und wir sollten sagen, das Ziel der Bundesrepublik Deutschland ist, bis zum Jahr 2050 oder idealerweise früher, keine fossilbasierte Energie zu verwenden.
Das hat ja ganz viel auch mit einem Bewusstsein zu tun.
Aber natürlich, wir können doch Energie verwenden bis zum geht nicht mehr. Die Sonne scheint 10.000 Mal mehr, nur die Sonne. 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen für alle Funktionen benötigen. Das heißt, wir haben kein Energieproblem. Wir haben ein Problem, dass wir seit weit über 100 Jahren auf die falsche Energiequelle sitzen und es immer noch nicht politisch begriffen haben, dass das das Problem ist.
Und die Frage muss man Ihnen vielleicht dann auch zurückspiegeln, was auch einige Hörer machen. Eine Hörerin möchte dabei anonym bleiben, aber sie fragt ja, muss die Frage nicht grundsätzlich erweitert werden, wie nachhaltig leben wir? Und dann gibt sie die Frage direkt an Sie weiter und sagt, welches Auto fahren Sie, mit welchen Verkehrsmitteln sind Sie unterwegs und auf wie viel Quadratmetern leben Sie? Weil diesen Vorwurf werden Sie doch wahrscheinlich des Öfteren bekommen. Sind Sie denn auch ein gutes Beispiel? Wie sieht das aus?
Sag mal, ich bin ein Mensch, der versucht, nach seinen Prämissen zu leben. Also was fahre ich für ein Auto? Einen Elektrosmart.
Seit wann?
Seit 3 Jahren. Mhm. Der wird nur mit Ökostrom betankt. Ich habe zu Hause eine große Photovoltaikanlage und eine Tankstelle. Und ich habe einen im Büro und dort wird Ökostrom gekauft. Das heißt, ich fahre voll ökologisch. Ich habe eine Bahncard und. Also insofern denke ich, mache ich das schon weitestgehend richtig.
Die Quadratmeter.
Da sage ich jetzt der lieben Hörerin, das ist die falsche Frage, weil es kommt nicht darauf an, wie viel Quadratmeter man hat zum Leben, sondern wie viel Material man benötigt zum Leben und wie viel Energie.
Ja, aber die Quadratmeter tragen natürlich auch zum Wohlbefinden bei. Und so viele Menschen, die jetzt händeringend eine Wohnung suchen in den Metropolen, die werden Ihnen widersprechen und sagen, naja, es kommt schon auch auf die Quadratmeter an.
Es kommt darauf an, dass man die Quadratmeter bezahlen kann. Jetzt sage ich mal so, eine durchschnittliche deutsche Wohnung, Wohnbau, wiegt ein Quadratmeter Wohnraum, ist das Äquivalent zu 1,5 Tonnen Baustoffeinsatz für Treppenhäuser, Wände etc. Decken. Wenn Sie also eine 46 Quadratmeter Wohnung pro Kopf haben, das ist der bundesdeutsche Durchschnitt, was totaler Luxus ist, aber wir nehmen das, dann wiegt diese Wohnung pro Kopf 80 Tonnen. Ich gebe es ja offen zu, ich habe 100 Quadratmeter, aber meine Wohnung wiegt ein Viertel davon, nämlich nur 20 Tonnen. Das heißt, was den Materialverbrauch betrifft, bin ich 4-mal besser als der durchschnittliche Bürger und was den Energieverbrauch betrifft, noch viel mehr.
Also Ihre Zahlen können Sie sehen lassen.
Wir müssen die Rechnung anders aufmachen. Ja, wir müssen die Rechnung anders aufmachen. Und wenn Sie so leicht bauen würden, wie ich es sage, dann sind die Wohnräume auch nicht mehr so teuer.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Werner Sobeck, einer der wichtigsten Bauingenieure der Gegenwart. Sie haben gerade gesagt, dass Sie gerne an Ihre eigenen Grenzen gehen und dann auch die Grenzen überschreiten. Wo haben Sie das zuletzt gemacht?
Da gibt es viele Dinge, die am Ende in einen Weltrekord gemündet sind, aber das interessiert mich gar nicht, dass ich Rekorde breche oder sowas.
Das ist dann höher, schneller, weiter.
Ja, das ist der falsche Weg und das sind die falschen Zielsetzungen. Das ist ja nicht mehr im Stadion oder im Sport sinnvoll. Mir geht es darum, wenn wir eine gewisse Fragestellungen, Problemlage erkannt haben, wie beispielsweise zukünftige Materialknappheiten, Umweltvermüllung, Global Warming und all diese Dinge. Und wir die Frage stellen, welchen Beitrag leistet eigentlich das Bauwesen dazu? Nun, das Bauen steht für 60% des Ressourcenverbrauchs, für fast 40% der Emissionen, 40% des Energieverbrauchs. Dann frage ich mich, was kann dein Beitrag sein? Und diesen Beitrag, den kann ich nur entwickeln, wenn ich weiß, wo ist die Grenze meines heutigen Wissens.
Und ein Beispiel, wo Sie das zuletzt übertreten haben, ich fand es sehr interessant, als Sie eben beispielsweise sagten, dass Sie jetzt alte Stoffe nehmen und das als Dämmmaterial umsetzen. Ist das für Sie auch eine Grenzübertretung oder ist das normales Business as usual?
Nee, das ist ja erstmals in der Welt, zumindest in mir bekannter Art und Weise, dass es nicht im Selbstversuch, sondern in einem richtig industriellen Prozess für ein Gebäude, das ich für einen jemand anders geplant habe, in dem Fall dieses Forschungsgebäude in der Schweiz, eingesetzt wird. So nehmen wir alte Kleider, dort bevorzugt Jeans aufgrund der Art der stofflichen Zusammensetzung und zerfetzen und zerreißen die industriell, fasern sie auf und benutzen sie dann als Wärmedämmung, ohne weitere Zugabe von chemischen Additiven wie Bromiden oder Ähnlichen. Ne?
Gibt es denn auch Nachteile dabei, wenn wir an Styropor denken, da wusste man dann eben lange nicht, ja, wie ist es dann, wenn ein Haus brennt, wie löscht man das dahingehend, bei Solarzellen ist das ähnlich. Ja. Welche Nachteile gibt es, wenn man diese Stoffe nimmt, die Sie eben auch verwenden?
Nun, da ist ein ganz großer Unterschied. Wir bauen die Dinge sortenrein ein, sodass man sie in einem Tag oder auch in 100 Jahren wieder in ihrer Charakteristik identifizieren, entnehmen und weiter recyceln kann. Wenn Sie diese Wärmedämmverbundsysteme ansprechen, wo man auf Außenwände vielschichtige, aus unterschiedlichen Materialien bestehende Komponenten miteinander verklebt. Und denken Sie daran, je besser die Verklebung, desto besser für Architekt und Baufirma, weil dann hat man kein Haftungsproblem, kein Gewährleistungsproblem. Je besser die Verklebung, desto schwieriger das Recycling. Ist im Endeffekt gar nicht möglich. Das heißt, wir produzieren jeden Tag viele tausend Kubikmeter Sondermüll.
Heißt aber, bei Ihnen ist auch die Gewährleistung letztendlich immer ein großes Problem, weil es mit einem gewissen Risiko verbunden ist.
Naja gut, es ist, wenn man plant, übernimmt man viel Verantwortung. Auf der einen Seite für das Budget des Bauherren oder für dessen Geld. Auf der anderen Seite aber natürlich auch für die Mitmenschen und für die Umwelt. Wir sprechen von gebauter Umwelt. Und diese Verantwortung, die muss man schon auch tragen können. Und in einer Gesellschaft, die in großen Teilen durch eine Vollkasko-Mentalität geprägt ist, das heißt, man kauft sich ein Produkt und wehe, das Produkt funktioniert nur zu 99%, dann wird sofort geklagt. Es wird nirgendwo mehr geklagt als im Bauwesen. Und diese Art von Klagereien oder Gerichtsprozessen, das kann ich mir auch ersparen, indem ich mit den Dingen anders umgehe, was wir tun.
Verstehe ich Sie richtig? Unsere Risikobereitschaft müsste sich letztendlich auch ändern. Wir müssten bereiter werden, auch auf andere Stoffe auch einzugehen und sie zu verwenden.
Aber ja.
Das Jeans-Beispiel ist ein gutes Beispiel. Haben Sie noch mehr Beispiele, wenn man jetzt über auch Außenverkleidung von Häusern spricht?
Ich bleibe noch kurz bei der Innenverkleidung. Wir haben beispielsweise die ganzen Bäder ausgestattet mit wieder eingeschmolzenen, nicht komplett, eher angeschmolzenen Verschlusselementen von PET-Getränkeflaschen. Sieht wunderbar aus. Große Klasse, eigentlich schöner als Marmor. Und sie haben eine größere Bandbreite in den Farbstellungen. Aber wieder, es ist ein Material, das nicht an die Wand geklebt wird, sondern mit ganz bestimmten Techniken, wie beispielsweise entweder mit magnetischen Haltern oder mit Klettverschlüssen oder verschraubt, sodass man es wieder entnehmen und wieder verwenden kann, egal wann.
Ja.
Und ähnliche Ansätze machen wir jetzt auch für die Außenfassade.
Ich wollte nämlich gerade darauf zurückkommen.
Wir entkoppeln das. Ja. Wir machen faktisch auch ein Dämmsystem, aber es ist nicht mit einzelnen miteinander verbundenen Werkstoffen komponiert, sondern wir verblenden eine Häuserfassade mit einem Stoff, 1 Millimeter dick, sieht wunderbar aus. Dahinter ist ein Luftraum und dann kommt die Wärmedämmung. Und der Stoff sorgt dafür, dass die Wärmedämmung nicht nass werden kann. Also brauche ich sie auch nicht mit irgendwelchen hydrophobierenden Anstrichen, wasserabweisenden Anstrichen schützen.
Werner Sobeck hat die Ehrendoktorwürde von den Universitäten in Dresden und Graz. Sie leiten auch das Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren an der Uni hier in Stuttgart. Muss eigentlich ein guter Architekt und Bauingenieur ein Träumer sein?
Ja.
Haben Sie das sich als Kind schon vorgestellt? Wohnen in einer Seifenblase? Wie sah da Ihr Traum aus?
Ich habe als Kind immer davon geträumt, in einer Seifenblase zu wohnen. Das heißt eigentlich immateriell, vielleicht auch ein bisschen nomadenhaft, aber auf jeden Fall eingebettet in die umgebende Natur. Und in meiner Heimatstadt Aalen, in der ich am Rande der Stadt an den Feldern und Rainen gewohnt habe, war das natürlich paradiesisch, mehr oder weniger nur mit Natur umgeben zu sein. Und da kommt man auf solche Ideen.
Und Sie haben dann erst Bauingenieurwesen studiert und dann relativ schnell umgeswitcht auf Architektur und dann doch beides. Warum?
Ich habe angefangen, ich war mir nicht sicher. Ich war ein junger Mann, der aus der Provinz kam und ich war mir nicht ganz sicher, was es bedeutet. Habe Bauingenieur angefangen und habe nach wenigen Wochen festgestellt, dort wird immer nur analysiert. Dort wird mit hoher Kunst etwas berechnet, was jemand anders konzipiert hat, beispielsweise ein Architekt. Und oft genug waren diese Konzeptionen nach meinem Dafürhalten untauglich, suboptimal. Dann bin ich in die Architekturfakultät marschiert und habe geschaut, wie wird dort konzipiert und habe festgestellt, dass in wesentlichen Bereichen ein Manko an Analysequalifikation da ist und dachte für mich, eigentlich brauche ich doch beides. Ich muss etwas konzipieren, ich muss es analysieren, ich muss es modifizieren, ich muss es erneut konzipieren. Und dann habe ich beide Fächer studiert und dann alsbald aber gemerkt, man redet dort beispielsweise, das Repertoire von Baustoffen ist Beton, Holz, Ziegel, Stahl, Glas vielleicht noch. Aber weder Kunststoffe, noch Aluminium, noch Titan, noch sonst was. Und dann dachte ich, warum? Warum arbeite ich freiwillig mit einer reduzierten Palette? Und wie groß könnte denn die Palette sein? Und dann habe ich begonnen, Vorlesungen in Textiltechnik zu hören, in Flugzeugbau, in Karosseriedesign. Ich habe eben das gemacht, was eine Universitas bietet, die ja nicht Monoversitas heißt.
Ja, Sie scheinen auch einen ganz besonders großen Bezug zu Stoffen zu haben.
Ja, wie kommt der her? Ja, ja. Ich arbeite extrem viel mit Stoffen und es gibt wahrscheinlich keinen Architekt auf der Welt, der jetzt flächenmäßig mehr aus Stoff gebaut hat als ich. Wobei, wie gesagt, es kommt mir nicht auf Rekorde an. Vielleicht gibt es doch 10, die das getan haben. Aber Schauen Sie, es geht mir bei meiner Art des Bauen mit Stoff darum, herauszulocken, was eigentlich die Quinta Essenza dieses Bauen mit Stoffs ist, nämlich nicht eine straff gespannte Haut mit möglichst großer Spannweite zu schaffen, sondern ähnlich wie die großen Couturiers das können, durch Plissierungen, Faltenlegungen, ganz bestimmte Nahtmuster etc. oder Öffnungen, etwas zu schaffen, was ein Kleid für ein Haus sein kann, im übertragenen Sinn.
Haben Sie da mal mit jemandem auch zusammengearbeitet, dass Sie da Erfahrungen sammeln konnten als junger Architekt?
Mein erster Bauherr war der Couturier Cacharel. Ich gebe jetzt zu, ich konnte nicht in seinem Atelier arbeiten. Damals war ich mit meinem Projekt beschäftigt. Das hat mich genügend Zeit, 14, 16 Stunden am Tag beschäftigt. Aber ich habe dann viele Jahre später beispielsweise einen Direktauftrag bekommen für die Weihnachtsdekoration von Hermès. Abgesehen von der Tatsache, dass ich innerhalb von einer Woche so viele Freundinnen hatte wie noch nie in meinem Leben, weil die alle gesagt haben, jetzt kannst du mir doch so eine Handtasche besorgen. Ja. Gewann ich dort tiefe Einblicke in die Arbeiten, als auch in die Gestaltarbeiten, aber auch in die Produktionstechnik bei Hermès.
Und Sie wurden vielfach ausgezeichnet, eben weil Sie auch diese unterschiedlichen Bereiche miteinander verbinden. Gerade eben Architekturwesen, Bauingenieurwesen. Darauf zielt auch eine Hörerfrage ab von Thomas Geuder aus Stuttgart. Und er möchte wissen, gerade diese Grenzbereiche, auch Energiemanagement zieht er da noch ein, dieses zukunftsmäßige Bauen, im Hinblick auf diese drei Fachbereiche, wie muss sich das Denken dahingehend auch ändern?
Grundlegend. Schauen Sie, heute wird ein Gebäude geplant, in dem irgendjemand, typischerweise die Bauherrschaft, einen Bedarf formuliert. Ein Architekt wird beauftragt und macht ein Konzept, beauftragt dann einen Ingenieur, der schaut, ob das Haus stehen bleibt, etc., etc. Dann wird irgendwann mal jemand aus der Sparte Energie hinzugezogen, der dimensioniert die Heizung und die Lüftung. Dieses sequentielle Planen, einer nach dem anderen, führt nie zu einem Optimum. Was wir tun müssen, um wirklich aus den wenigen Komponenten, die wir noch verbauen wollen, materialsparend, all die Funktionen, die wir benötigen, in wunderbarer Weise hervorzukitzeln, ist ein integrales Planen, wo diese Planer a priori alle an einem Tisch sitzen und gemeinsam Lösungen aushacken. Schauen Sie, eine ganz einfache Sache, in der wir beispielsweise gerade im Institut arbeiten. Eigentlich ist sie allen Menschen schon mal in den Sinn gekommen, aber ich spreche sie trotzdem aus. Wenn Sie die Südwestwand, Süd-Südwestwände Ihres Hauses nehmen, dann wären die doch idealerweise im Sommer weiß, nämlich die Sonnenenergie reflektierend, und im Winter schwarz, nämlich dieses letzte Quäntchen an solarer Energie noch absorbierend. Also wieso baut man so etwas nicht? Und da ist ganz klar, ein Architekt kann über diese Technologien nicht souverän verfügen. Ein Ingenieur ist für die gestaltungsrelevanten Aspekte nicht qualifiziert. Also müssen wir diese hybriden Zwitter entweder innerhalb von einem Menschen vereinen, so wie bei mir, oder innerhalb eines Teams.
Um es auf eine kurze Formel zu bringen, es hängt eben alles mit allem zusammen. Und die Zeit rennt uns leider weg. Wir könnten noch den ganzen Nachmittag weitersprechen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Werner Sobeck, für Ihren Besuch in SWR1 Leute.
Ich bedanke mich, Frau Köster.
Eins gehört.